buon amico.
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Wollen wir uns Hallo sagen?
Ja.
Okay. Hallo Dominik.
Hallo Achim.
Schön, dass du wieder da bist.
Schön, dass unsere ZuhörerInnen da sind. Bei Viereckige Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.
Hallo, ihr Lieben. Sagen wir Lieben?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil die uns so freundlich, nett, lieb bewerten, ne?
Ja, irgendjemand hat das sicherlich gemacht.
Man kann uns nämlich bewerten, weil wir, wenn ihr uns hört, man kann uns über Spotify hören. Und über iTunes. Und über alle anderen Podcast-Player.
Ja, nur nicht bei Deezer und alle anderen kruden Services, die es da vielleicht auch noch gibt. Wir besprechen auf jeden Fall heute Picard, Staffel 2, Folge 7, Monster. Im Englischen sind es mehrere Monster, obwohl Monster ist auch Mehrzahl, ne? Zwei Monster, ja. Wie fandest du die Folge?
Nicht so schlimm wie erwartet.
Okay, ja, sie war überraschend, also der Hauptteil war überraschend kurz, der war irgendwie nach 20 Minuten zu Ende, hatte ich das Gefühl.
Ja, naja, er hat schon länger gedauert, also meinem Gefühl nach, ich kann nicht sagen, ob es jetzt 20 oder mehr oder weniger Minuten waren, aber ja, nach der letzten Folge, nachdem du mich dann auch darauf hingewiesen hattest, dass das mit Picards Psyche, Erinnerung drankommen wird, habe ich gedacht, das wird ja ganz, ganz furchtbar und das wird die ganze Folge so gehen. Ja, zum Glück war es nicht so. Also von daher, meine Erwartungen waren einfach so tief, dass sie eigentlich nicht enttäuscht werden konnten. Es gab genug Sachen, wo ich wenig mit anfangen konnte, beziehungsweise die mich überrascht haben, in positiver wie auch negativer Weise. Ja, da können wir also gleich schön drüber sprechen.
Ich fand auf jeden Fall direkt den Einstieg sehr gut, in zweierlei Hinsicht. Zum einen hatte ich unglaublich mehr Recht, als ich jemals gedacht hätte, denn
ja.
zufälligerweise hatte ich letzte Folge, glaube ich, Battlestar Galactica angesprochen.
Ja.
Und wer sitzt da? Dr. Balta, den ich letztes Mal Dr. Balthasar genannt habe. Oh mein Gott, jetzt ist er Psychiater, auch Doktor, vermutlich, hoffentlich. Ja, und den Einstieg fand ich tatsächlich auch so interessant. Dieses Geplänkel zwischen Picard und ihm fand ich, ja, hat ein bisschen Mysterium gegeben, aber auch nicht zu sehr. Ja, dachte, natürlich weiß man schon, dass es jetzt keine Erinnerung ist, sondern auch in seinem Kopf stattfindet. Das hätten sie noch mehr verschleiern können, finde ich. Indem sie ihn nicht in den Anzug gesetzt haben, den er dann hatte, als er umgefahren wurde. So hätte es noch ein Rückblick sein können auf eine vergangene psychiatrische Evaluation.
Ach, den Übersprung habe ich gar nicht geschafft, dass das der Anzug ist, den er an dem Abend anhatte. Ich hatte mich ein bisschen gewundert wohl, aber ja, das habe ich nicht ganz kapiert. Aber ich habe da so einiges nicht ganz kapiert, das habe ich ja schon gesagt. Dass sich mir nicht ganz alles erschlossen hat. Ja, also dass sie diesen Psychiater beziehungsweise Picards Vater mit diesem Schauspieler besetzt haben, also eben mit Gaius Balta aus Battlestar Galactica, war schon, hat mich sehr überrascht. Also natürlich, weil du es die Folge vorher gesagt hast und weil es dann jetzt ja noch mehr Parallelen gibt. Also ja. Also allein schon durch den Schauspieler. Also das hatten wir schon gesagt, die naja, jetzt zumindest Halbandroidin oder zumindest nicht mehr so ganz menschliche Frau im roten Kleid, alias Jurati / Borg Queen, die eben der Nummer 6 gegenübersteht aus Battlestar Galactica, Caprica 6. Ja, zumindest optisch. Ich glaube, sie werden nicht irgendwie eine ähnliche Rolle erfüllen. Wobei Caprica ist halt auch eine Zylonin, also ein Roboter, der genauso aussieht wie ein Mensch.
Ja, und nicht mehr zu unterscheiden ist von einem Menschen.
Genau. Also man muss da sehr, 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 sehr genau hingucken und man muss dafür ein extra Gerät entwickeln, um zu erkennen, dass das kein Mensch ist, sondern ein Zylon. Und momentan ist es zumindest auch der Status bei Jurati bzw. der Borg Queen. Sie ist ja so auch nicht weiter zu unterscheiden von einem Menschen.
Wobei wir da, du hattest nämlich auch recht, letzte ja. Folge, mit den Naniten, Nanobots, wie auch immer, dass sie sich jetzt langsam wieder aufbauen. Mhm. Und dazu werden Endorphine offenbar benötigt. Und das gewinnen offenbar Borg durch das Zerschmettern von Glas.
Ja, das war wieder komisch.
Ja, ich dachte, das würde jetzt so eine Barschlägerei provozieren und dadurch gewinnt sie irgendwie Endorphine durch den Kampf oder Adrenalin, keine Ahnung. Aber offenbar macht das Zerdeppern von Glas Borg Spaß, denn Seven zerdeppert dann auch noch eine Flasche, um sie zu verstehen. Denn den Feind zu verstehen, das ist ja ein Thema.
Ach so, also ich hatte in dem Moment noch gedacht, als sie die Scheibe zertrümmert, sind dann ja auch die Geräusche der Straße zu hören. Dass sie dann es war dann noch wieder mehr Wispern, Stimmen irgendwie zu vernehmen. Dass sie dafür dann wieder sensibler und empfänglicher ist, dass sie halt so dieses kollektive Stimmenrauschen mehr hört. Dass sie das halt mehr Zufriedenheit gibt. Letzten Endes dann eben zu diesem Endorphinenausstoß führt. Mhm. Aber ja, was das dann mit der Flasche auf sich hat, das weiß ich auch nicht. Warum hat sie die zerschmissen?
Ja, weil um sie zu verstehen, also um das nachzuvollziehen. Sie sagt ja irgendwas von, ja, ich versuche, meinen Feind zu kennen oder ich weiß nicht, ob sie Feind sagt. Ich versuche, sie nachzuvollziehen. Und dann kommt sie auf die Idee mit den Endorphinen, dass das ja Endorphine auslöst. Und das erschließt ihr dann, dass die Nanobots, dass sie anfängt, Nanobots zu regenerieren. Ja, aber das, also ganz klar war es jetzt auch nicht. Das war, das haben sie dann erzählt, aber geglaubt habe ich es jetzt erstmal nicht. Um nochmal zum Gesang auch zu kommen, wir sehen eine Frau, die singt dort in der Bar ein Lied und das ist die Frau, Freundin von Patrick Stewart, die ein Lied aus ihrem neuen Album präsentiert. Ja, genau. Und es war Patricks Idee, sagt sie, dass sie da auftreten soll.
Das wird dann also in 2 Jahren veröffentlicht.
Ja, genau. Da hat sie jetzt gerade damit angefangen. Ja, ja, es ist irgendwie das Selbstverwirklichungsvehikel von Patrick Stewart geworden. Ja, obwohl es ja nicht um ihn geht, es geht ja um die Geschichte. Und die Geschichte führt uns jetzt erstmal in die Vergangenheit zurück in Picards Kindheit, die verprügelungswürdig ist, würde ich sagen. Dieser kleine nervige Junge, der mit einer Krone im Schloss rumrennt, der hat es nicht leicht gehabt in der Schule. Also deswegen wird er wahrscheinlich auch zu Hause unterrichtet, hoffentlich. Im Gegensatz zu seinem Bruder, der in eine richtige Schule muss. Oder ist er zu klein? Soll der unter 6 sein?
Nee.
Gut. Kann Kindereltern nicht so gut einschätzen, aber ja.
Ja, aber der sieht nach wie vor wie 8 oder 9 aus.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Vielleicht sogar 10. Das ist immer ein bisschen schwierig. Haben Sie da nochmal drüber gesprochen, warum er zu Hause ist und nicht in der Schule? Nee, oder? Das war doch nur irgendwie in der ersten, zweiten Folge sowas.
Ja, genau. Ja, als seine Mutter ihm erzählt, dass das hier ein Neuanfang ist, dass sein Vater was mit den Händen machen kann und draußen arbeiten und während sein Bruder zur Schule geht. Den haben sie nicht vergessen. Der ist nur einfach nicht da.
Ja, was ich im Nachhinein irgendwie komisch fand, dass sie ihn nicht benutzt haben. Warum präsentieren sie uns den Psychiater als sein Vater? Das habe ich nicht Habe ich nicht so ganz verstanden. Ich muss es mir nochmal erklären lassen von Annika, wie das halt irgendwie vielleicht sein könnte. Habe ich mir jetzt aber auch nicht gemerkt. Also ich würde sie jetzt, wenn ich jetzt darüber spreche, sie nicht zitieren. Weil sie hat es vielleicht anders gesagt.
Okay, ich sehe dich zittern vor Angst. ja, nein, der Vater, der muss ja sein, damit er am Ende rehabilitiert werden kann. Denn er hat nicht nur mit seinem Bruder eine schlechte Beziehung oder keine gute Beziehung gehabt, die er dann in einer Folge beim Kampf im Schlamm irgendwie, die sich wieder verbessert, die Beziehung mit dem Vater, das sehen wir nicht. Und das wird jetzt in dieser Folge präsentiert, dass er seinen Vater immer falsch eingeschätzt hat. Er hat ihn als Monster gesehen, aber er hat doch ihn nur schützen wollen, indem er seine Mutter einsperrt. Gut, ob das jetzt so der positive Schritt ist, weiß ich nicht. Hm. Auch, ja, also die ganze Aufmachung. Also er sieht wieder aus wie ein Arbeiter aus 1913 irgendwie. Und das hat mich so rausgebracht, weil es überhaupt gar kein Science-Fiction-Element gibt. Auch die Katakomben da unten, die irgendwie ein weit verzweigtes Labyrinth sind und ganz gefährlich, 1000 Wege gibt es darin zu sterben, haben keinerlei Sicherungsmaßnahmen. Es gibt keine Möglichkeit, Kontakt zu dem Vater aufzunehmen. Ja, es ist marode und da denke ich mir, da müsste das 24. Jahrhundert doch irgendwas Kindersicherung kennen. Holographische Fallnetze, weiß ich nicht. Irgendwas, was die Kinder vielleicht auch richtig aufhält.
Sie haben uns ja, oder zumindest Picard das erzählt, dass das Schloss während des Zweiten Weltkrieges genutzt wurde als Stützpunkt für den Widerstand gegen die Nazis. Dass es vielleicht so eine Art historische Gedenkstätte auch sein könnte, die halt in gewisser Art und Weise erhaltenswert bleiben muss. Weshalb vielleicht auch Chateau Picard niemals abgerissen wurde, obwohl da ewig keiner drin gelebt hat, sondern alles so gelassen wurde, wie es war, weshalb man auch noch einen alten Wein von 1915 finden konnte.
Ich glaube es jetzt mal. Ansonsten passiert da jetzt irgendwie so ein bisschen wenig Spannendes in seinem Traum. Da gibt es irgendwie ein Monster, dessen Gesicht oder deren Gesicht verschmiert ist. Also man sieht nicht, wer sich dahinter verbirgt, hinter dem Monster. Dann gibt es noch so einen Zombie, der da auch irgendwie rumhängt. Mhm. Und irgendeine Wache, die läuft auch so durch die Gegend. Die haben aber alle keine richtige Bedeutung, sondern das ist einfach nur, also das Monster mag keine Bedeutung haben, weil man das Gesicht halt nicht sieht. Ansonsten ist es irgendwie so ein Dungeon and Dragons Abenteuer, wo er dann rausfinden muss. Aber er selber überwindet ja gar nichts, sondern er wird lediglich von Talon an die Hand genommen und da rausgeführt. Also er ergreift da gar keine so richtige Initiative, sondern sie muss ihn kurz einmal aufbauen, das war es dann aber auch. Da hätte ich gedacht, dass er da noch aktiver werden muss.
Ja, also das ist halt das, was ich alles nicht so ganz verstanden habe. Das Ganze, was wir sehen, beruht ja auf seinen Erinnerungen. Und diese Szenen, die wir mit dem Psychiater sehen, sind halt so gerade seine Art und Weise, wie er mit den Erinnerungen umgeht. Also er ist jetzt in diesem Koma-ähnlichen Zustand, also es ist ja kein Koma, weil es ist ja eine große Gehirnaktivität, und da versucht er jetzt auch irgendwie ein Stück weit das, was er als Kind erlebt hat, aufzuarbeiten, weil er sich selber in Form des Therapeuten diese Fragen stellt. Warum auch immer er jetzt sich diese Fragen stellt. Warum halt jetzt im hohen Alter? Warum ist das nicht schon irgendwie vorher mal aufgetaucht?
Ja, es scheint ihn ja irgendwie zu triggern. Also er war auf dem Chateau Picard. Okay. Erinnert er sich wieder an Dinge. Gleichzeitig mit seiner Verwandten, mit seiner Ahnen. Dass das wiederum an seine Familie erinnert. Das konnte ich mir dann so hindrehen. Dass da nun ein großer Plan von Q da steckt, das fand ich dann eher unwahrscheinlich, der ihn dazu bringen möchte, sich selbst zu erkennen, so wie Picard es ja dann auch sagt.
Ja.
Und Picard erkennt sich halt eben nicht selber, sondern muss halt von einer Zeitagentin, einer Supervisorin irgendwie unterstützt werden und gleichzeitig auch noch von einem menschlichen Arzt, der ihn stabilisiert, damit er das überhaupt überstehen kann. Er wäre halt unten sitzen geblieben und wäre halt in seinem Gedankenpalast gefangen weiterhin. Vermutlich.
Ja.
Weil er da nicht so der Aktive ist.
Ja, das versuchen sie zumindest uns zu erzählen, dass er da halt eben nicht rauskommt. Er ist körperlich gesund, aber er kommt halt nicht aus seinem Mindset raus.
Ja.
Und deswegen muss er jetzt an die Hand genommen und geführt werden. Und gleichzeitig muss noch sein Hirn ein bisschen stimuliert werden, eben mit diesem Gerät, was ja aber, naja, das war halt äußerst merkwürdig. Also,
das war wirklich seltsam, ja.
Auch da wieder, warum wird die Ärztin dafür gebraucht? Warum kann Rios dieses Gerät, was zwei Knöpfe hat, nicht selber irgendwie dran halten, wo er eine größere Expertise mit Technologie aus dem 24. Jahrhundert haben müsste, als die Ärztin, die Gamma-Wellen scheint ja irgendwie das große Ding dabei zu sein. Was? Das soll es sein? Das ist möglich? Ja, ja. Okay, also sie hat da viel weniger Ahnung mit und hält einfach nur das Gerät hin. Aber muss man auch scheinbar irgendwie nichts weiter mitmachen, sondern nur da hinhalten. Das ist ja aber auch der große Vorteil der Medizin des 24. Jahrhunderts oder der Geräte des 24. Jahrhunderts. Man muss halt nur irgendwie irgendwelche Sonden an den Kopf setzen und mit einem Tricorder drüber rüberfahren und dann gibt man noch ein Hypospray. Das ist halt so das, was man macht bei Star Trek. Und ja, warum kann Rios das nicht? Das ist halt äußerst merkwürdig. Also, sie wollen halt unbedingt diese Ärztin drin halten in der Story. Komisch. Da kommen wir vielleicht zu der Ärztin ja später dann nochmal.
Ja, was ich mich auch gefragt habe, warum sie jetzt nicht mal langsam Richtung Schiff verlegen. Denn sie beamen da so fleißig hin und her und das scheint kein Problem zu sein, dass die Borg-Königin da alles gesperrt hat. Das wird ja scheinbar auch aufgehoben. Zumindest klingt es so Richtung Ende. Warum sie weiter in dieser Klinik bleiben und wo dann halt die Ärztin stört oder auch Patienten irgendwann vielleicht ja immer wieder auftauchen oder das Personal.
Ja, oder einfach wieder diese Einwanderungsbehörde.
Ja, genau.
Warum nicht?
Aber sie bleiben da weiterhin, bedienen sich noch in so einem Nebensatz an der Klamottenkiste, die es da offensichtlich auch gibt. Mhm. Das hätte alles mehr Sinn ergeben, wenn sie aufs Schiff gegangen wären, sich dort umgezogen hätten, meinetwegen. Und dann das weiter als Stützpunkt benutzt. Da haben sie auch die bessere Technik, denn Picard liegt da ja auch nur an Geräten, die vermutlich dieses Biobett auch generieren kann, diese Anzeigen.
Ja, vermutlich ja.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, und alles nur, um die Ärztin drin zu behalten, um dem irgendwie eine Relevanz zu geben.
Also, wir waren eigentlich in dem Mindset von Picard. Was mich daran halt irgendwie gestört hat, dass der Arzt-Vater dann letzten Endes die Auflösung geben musste. Dass er das Picard erklärt hat, dass er jetzt nun der Vater ist und dass er in der Geschichte der Gute ist, dass seine Mutter krank war, dass sie halt nicht mehr zurechnungsfähig war auf gewisse Art und Weise oder depressiv auch. Ich habe nicht ganz genau zugehört.
Das wird auch gar nicht so sehr gesagt. Sie verweigert sich eine Behandlung und ich glaube, sie ist gefangen in ihrem Kopf, irgendwie so wurde es gesagt. Sie gefährdet halt das Leben von ihren Kindern.
Genau, denn sie hatte Picard dann geschnappt, Jean-Luc. Er sollte schnell irgendwas packen und sie mussten sich in Sicherheit bringen, ihrer Aussage nach. Und das ist im Keller, da bleibt er dann stecken. Also das scheint dann ja wenigstens die Realität zu sein. Wir sehen ja zuerst diese Geschichte, die er erzählt, wo er seine Mutter als Königin und sich als Prinzen darstellt. Da waren auch die Fenster anders bemalt und sie müssen dann vor dem Monster, das mit einmal lebendig aus dem Fenster springt, fliehen und die Mutter verschwindet, indem sie irgendwo reingezogen wird. Dieses Bild hatten wir ja schon mal gesehen. Ja, aber das ist halt eben nicht die Realität gewesen, sondern sie sind halt auf Drängen der Mutter abgehauen aus dem Zimmer. Das ist dann auch tatsächlich anders bemalt, diese Scheibenfront. Also eben nicht mit diesem schwarzen Monster. Es sieht nochmal ein bisschen anders aus, glaube ich. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Aber sie fliehen halt auf Antreiben der Mutter in den Keller. Jean-Luc verliert dabei irgend so ein Buch. Hat dieses Symbol nochmal eine Bedeutung? Weil das sieht man da ja, diese Sonne sah ja auch irgendwie so aus.
Ja, genau. Also ich habe es mir als Frage aufgeschrieben. Ich dachte, es sieht auch so ein bisschen aus wie ein Gehirn. Mhm. Was dann halt zeigen würde, hey, ich bin im Kopf oder der Kopf meiner Mutter ist nicht in Ordnung. Das Gehirn ist der Feind.
Ja.
Ich meine, es geht ja auch viel um Ängste, die ja auch im Gehirn stattfinden. Ja.
Also man hatte ja am Anfang diese Sonne gesehen und aus der ist man dann rausgezoomt und dann zu diesem kleinen Modell, was dann sehr ähnlich aussah.
Ja.
Also was dann da in diesem Zimmer stand. Das taucht dann ja, das ist doch das, was dann auch im Buch gemalt ist, oder? Das zieht sich irgendwie so durch. Und es wird ja auch so als Sonne beschrieben von dem Therapeuten. Irgendwie, es schenkt uns Leben und am Ende wird es uns alle vernichten. Also es trifft zumindest auch auf die Sonne zu. Wahrscheinlich trifft es dann auch noch auf irgendwas anderes zu. Zeit vielleicht wieder. Aber wenn man Zeit so darstellt in so einer komischen Kugel, weiß ich nicht.
Ja, mit dem verschlungenen Faden irgendwie, ja, kann auch sein. Kann aber auch genauso gut aufs Gehirn wiederum zutreffen. Lässt uns das Leben erleben und irgendwann schaltet sich das Gehirn halt ab und dann sterben wir. Ja, also ich fand, das sah einfach nicht aus wie eine Sonne, die Zeichnung. Also diesen Überschwang von der Holographie zum Hintergrund, den habe ich noch verstanden, aber die Zeichnung sah einfach nicht aus, wie jemand eine Sonne zeichnen würde. Daher denke ich mir, da wird noch irgendwas anderes drinstecken und nimm mit, was dir lieb ist. Ah, das ist seine Gehirnzeichnung.
Ja, das wäre komisch, das stimmt.
Naja, dadurch findet auf jeden Fall der Vater, weiß, dass sie dann da unten sind und weit verzweigtes Labyrinth und er sagt noch, es fängt an zu regnen, so als wenn das eine größere Gefahr darstellen würde. Und ich habe dich erst nach Stunden gefunden. Ja.
Ja, also er hat da lange festgesteckt, Jean-Luc, in dieser, sah aus wie ein Pranger irgendwie, mitten im Keller. Es waren zumindest irgendwelche Holzdielen, wo er dann zwischen stecken geblieben ist oder eingebrochen halb. Ja. Die Mutter haben sie dann scheinbar auch gefunden und die dann weggesperrt.
Genau, da sieht man den Vater und die Mutter einmal kämpfen. Was ein bisschen witzig aussieht, weil der Schauspieler von Dr. Balta ist recht klein und sie ist recht groß. Und man denkt sich, oh, die Frau kann ihn aber auch locker durch die Gegend schleudern. Und sperrt die Mutter ein und dann haben Picard und sein Vater die Aussprache.
Ja, also die haben sie jetzt in seinem Mindset, diese Aussprache. Aber also irgendwie muss ja der junge Jean-Luc auch mal darüber informiert worden sein, dass das so ist, weil sonst könnte er es ja jetzt nicht wissen. Oder
ja, entweder er hat es verdrängt oder er kann jetzt nun die Sachen neu interpretieren mit einem erwachsenen Blick. Er als Kind hat das halt nicht verstanden und hat ja seinen Vater immer als Monster gesehen und nun versteht er das im Rückblick und hat sich diesem Rückblick halt immer verschlossen, indem er das einfach verdrängt hat.
Okay. Ja, ich glaube, so ungefähr hat Annika das auch gesagt. Ich finde das, dann finde ich es schwierig dargestellt, tatsächlich. Also
ist halt unklar, ja.
Ja, aber jetzt habe ich es von zwei Seiten so gehört, also von daher kann das ja wohl ganz gut zutreffen. Und ich habe es nur nicht so schnell geblickt.
Na, auf jeden Fall sagt er, ich habe dich nie richtig kennengelernt. Ich habe dir, weiß nicht, nie eine Chance gegeben vielleicht. Und das finde ich als Rehabilitation des Vaters, den wir ja auch schon mal gesehen haben in Tapestry, wo er sagt, ja, du bist eine Enttäuschung, du bist zu den Sternen geflohen. Und dass er einfach generell ein ziemliches Arsch war, wohl der Vater. Und das ändert dann halt, diese eine Information ändert das halt auch nicht. Auch wenn er jetzt seine Mutter nicht absichtlich zerstört hat durch seine Bösartigkeit, sondern vielleicht durch Unbeholfenheit, er sich nicht zu helfen wusste, er die Kinder priorisiert hat, wie auch immer. Ja, Das macht das halt alles nicht gut.
Vielleicht auch gar nicht mehr Hilfe annehmen wollte. Also ähnlich wie die Mutter, die vielleicht auch keine Hilfe annehmen wollte. Also da hätte er das Problem vielleicht hin abgeschoben. Aber wenn sie halt sich keine Hilfe sucht, er hat sich auch keine Hilfe gesucht. Nicht für sich, nicht für seine Kinder und damit indirekt auch nicht für seine Frau. Also ja. Das ist ja wieder so ein typisches Männerding dann, scheint im 24. Jahrhundert nicht zu überwunden zu sein. Also unterstelle ich jetzt einfach mal so toxische Männlichkeit, ich schaffe das alleine oder niemand schafft das.
Mhm. Naja, und die Geschichte ist aber auch noch nicht zu Ende, das wird ja uns ja auch erzählt, denn wir sehen, also im Grunde sehen wir die Geschichte auch schon. Der kleine Picard versteht es halt nicht wie der große Picard, sondern ist weiterhin traurig und hat dann den Schlüssel und steckt ihn schon fast in die Tür. Ja, das heißt, er wird vermutlich seine Mutter herausgelassen haben, die wird sich dann etwas angetan haben oder wird verunglückt sein und somit hat er Schuld am Tod seiner Mutter oder an den Verletzungen seiner Mutter, wie auch immer.
Mhm.
Ja, das ist, und das sparen sie sich halt jetzt irgendwie für Teil 2 noch auf, der dann in die übernächste Folge kommt oder so. Und das fand ich ganz unnötig, das jetzt nochmal zu teilen und später muss er dann noch mehr sein Trauma aufrütteln. Ja, das fand ich nicht schön. Also ich möchte dahin auch nicht wieder zurück in seinen Kopf. Und dass es mit einem Gerät gemacht wird, ja, lässt mich darauf schließen, so, ja, wir müssen noch einmal zurück. Wir müssen die ganze Geschichte aufdecken. Warum? Warum müssen wir die ganze Geschichte aufdecken? Das wird auch irgendwie nicht richtig erläutert. Auf jeden Fall kommt Picard dann letztlich damit auf die Idee, kenne deinen Feind, wir müssen Q besser verstehen. Außer du möchtest noch was über den Traum im Traum im Traum
Nein,
im Traum
ich möchte
im Kopf von Picard, dem Roboter, nachdenken.
Nein.
Okay. Dann zwischenzeitlich erfahren wir auch noch, dass Talon Romulanerin ist.
Mhm.
Fand ich jetzt auch die Information nicht so wahnsinnig wertvoll. Picard ist immer noch auf dem Trip. Ah, sie könnten eine Urahnin sein. Ich glaube kaum. Sie ist ja auch Semi-Zeitreisende, wie auch immer. Ich glaube, das ist schon dieselbe Person.
Ja, also auch da werden wir oder du einfach recht gehabt haben.
Ja.
Hört unsere vergangenen Folgen.
Ihre Verkleidung kann sie aber nur alle 8 Stunden erneuern. Das ist so ein dummer, dass das überhaupt erwähnt wird. Das ist so doof. Sie zeigt ihm dann das Ohr und ja, jetzt muss ich das 8 Stunden lang verstecken. Weil die Technologie so ist, wenn man es abschaltet, muss man 8 Stunden ruhen lassen. Das ist so eine blöde Erklärung, ja, was da nochmal relevant wird. War halt auch wieder sehr künstlich reingeschrieben. Auf jeden Fall, Picard besucht nun die einzige andere Person, die eine Verbindung zu den Q hat, denn die hat Talon nicht und das ist Guinan. Was Talon in der Zwischenzeit macht, die ist dann weg. Die geht auch nicht mit, sondern hat anderes zu tun. Guckt nochmal René nach oder so.
Ja, das stimmt. Ist mir gar nicht so aufgefallen.
Ist mir auch beim zweiten Mal gucken erst aufgefallen, warum ist sie nicht dabei? Warum wird sie nicht auch gefangen genommen. Es gibt dafür keine Erklärung. Ja, dann erzählen uns Guinan ein bisschen was über ihre Verbindung zu den Q. Es gab einen kalten Krieg und ja, sie haben einen Waffenstillstand geschlossen. So, und nun kommt Theoriezeit. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber Elorianer haben einen Krieg mit den Q gehabt und konnten sich also irgendwie den Q erwehren. War halt, irgendwie mussten sie ja gegen die bestehen und wurden nicht einfach mit einem Fingerschnippen ausgelöscht. Hatten also irgendeine Art von Wissen, Magie, wie auch immer. Die Borg haben nun die Elorianer assimiliert irgendwann und haben auch vielleicht dieses Wissen aufgenommen. Ein Hinweis darauf gibt uns eine Voyager-Folge, wo Q seinem kleinen Q Junior, sein Kind oder so, Q2. Neffen, weiß ich nicht genau, er taucht dann erst auf, als er die Voyager aus Bösartigkeit oder mit den Borg zusammenbringt und sagt, provoziere nie die Borg. Und genau, schreit ihn richtig an. Ja, dass die Borg vielleicht irgendeine Waffe gegen die Q haben. Denn Guinan versucht, die Q heraufzubeschwören und das funktioniert nicht. Und irgendwas, also die Q werden vernichtet sein, ihre Macht ist gebrochen, irgendwas ist passiert. was halt zu dieser Trauer von Q vielleicht passen würde, die wir Folgen vorher schon mal irgendwie vielleicht erwähnt hatten, dass er vielleicht der letzte Q ist und die Macht des Continuums kaputt ist. Vielleicht haben die Borg irgendwas damit zu tun. Mhm. Vielleicht ein Schmetterlingseffekt, weil die Königin 2024 in irgendeiner Version die Erde übernommen hat und dann die Q assimilieren konnte. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall kommt, wie die Q gerufen werden, ist absurd dämlich. Mit einer Flasche. Also das soll irgendeine Flaschengeist-Anspielung sein, glaube ich. Es ist auf jeden Fall Magie und Magie mag ich nicht in Star Trek. Also das ist auch diese ganzen technischen Geräte, also dieses Ding mit dem, da haben sie zwar Gammawellen erzählt, das ist halt auch mir alles zu magisch und selbstversetzende Räume, Zeugs, was in Discovery war, diese Nanobots, die alles Mögliche herstellen können, das ist mir zu viel Magie. Es darf ein bisschen Magie da sein, wie Replikatoren genau funktionieren und so weiter, aber irgendwie eine Grundlage muss da sein und nicht, ich mache eine Flasche auf und dann kommen die Q. Und warum hat sie auch die, offen, also so wie sie es erzählt, ist es die einzige Flasche, die eine Flasche, ja. Trägt jetzt nicht jeder El-Aurianer mit sich eine Flasche rum, um Q zu rufen. Warum hat sie die mit auf die Erde des 21. Jahrhunderts mitgenommen? Müsste das nicht in einem Museum sein oder beim Präsidenten der El-Aurianer?
Oder bei jemandem, der völlig geheim lebt. Also vielleicht ja doch sie.
Ja, okay. Ja, vielleicht.
Ja, es ist halt trotzdem ein unglaublich großer Zufall dann, dass er genau die El-Aurianerin kennt, die halt in Q rufen kann. Also auch, woher wusste er das? Also er hofft, dass sie irgendwas machen kann und ja, ich kann, klar. Das ist kein Problem. Hier, Flasche auf und wird gerufen.
Ja, er wendet sich halt an die einzige andere Person, die was mit Qs anfangen kann. Das ist schon, das fand ich schon logisch. Also klar, das konnte er nicht absehen, dass sie jetzt über solche Mächte verfügt. Aber zumindest Informationen hätte er sich vermutlich gewünscht. Auf jeden Fall werden sie dann festgenommen von einem FBI-Agenten. Das fand ich jetzt auch nicht so. Das war irgendwie eine seltsame Szene, also wo man nicht genau wusste, wohin führt die jetzt mit dem Typen, der im Hintergrund was macht und erzählt. Ja, führt aber jetzt irgendwie auch nur zu einer wahrscheinlich irgendwie lahmen Verhörfolge. Schön wiederum ist, dass das ganze Rumgebieme jetzt nicht folgenlos blieb, sondern irgendeine Kamera das mal aufgenommen hat. Mhm. Hätte man auch die Kameras der Polizisten nehmen können. Dann hätte er aber die Bar nicht gefunden. Ja, okay. Picard und Guinan werden festgenommen. Alles für nächste Folge. Mhm. Ja, dann haben wir noch unsere anderen Leutchen. Oder möchtest du dazu noch?
Ja, ich hänge noch so ein bisschen, warum dann Q das jetzt gemacht hat. Also deine Theorie war jetzt, die Borg haben irgendein Q assimiliert. Also, was ja schon...
Die Q sind vernichtet.
Okay.
Und alle sind tot. Deswegen kann er auch seine Macht nicht mehr bedienen. Die Borg sind, weiß ich nicht, aber das war jetzt so eine These, wie man das erklären könnte, wie man Borg und Qs zusammenbringen kann. Er hat seine Macht verloren als letzter überlebender Q und will das nun fixen irgendwie. Und was dann René Picard damit zu tun hat, ja. Aber ich glaube, habe das Gefühl, die Serie weiß es auch nicht.
Ja, also es würde ja von daher dann vielleicht noch passen, dass er eine Realität erschafft, wo die Borg nicht mehr existent sind am Ende. Zumindest zu der Zeit im 24. Jahrhundert. Die letzte Borg, also die Königin, soll exekutiert werden. Allerdings, warum macht er dann eine Prüfung daraus für Picard? Dann hätte er es auch einfach so lassen können. Dann hätte er in der Realität weiterleben können.
Ja, weil er vielleicht schuld ist, weil er die neue Kooperation mit den Borg eingegangen ist. Also sie gehen ja auch viel auf Schmetterlingseffekte ein. Mhm. Vielleicht sind die Borg ursprünglich hierher gekommen, an dem Tag, wo Picard dann quasi das Schiff zerstört hat. Und
Schiff?
Picard das Schiff, hier die, weiß nicht, wie das Schiff hieß, dieses Sternflottenschiff, wo sie am Anfang der ersten Folge oder am Ende der ersten Folge.
Ach so, die Stargazer.
Was das Ganze ausgelöst hat. Die Stargazer, genau, danke. Die Stargazer zerstört hat. Statt die Stargazer zu zerstören, hat er einen diplomatischen Weg gefunden, hat die Borg gestärkt. Die Borg sind dann irgendwann durchgedreht wieder und haben das Q-Continuum assimiliert, dass die Vernichtung der Q, weil sie nicht an Zeit gebunden sind, läuft durch die Zeit zurück und er verliert nach und nach alle seine Kräfte und deswegen hat er sie zu einem sehr frühen Zeitpunkt zurückgeschickt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Aber das hat er ja auch nicht. Er hat sie ja erstmal in eine Parallelwelt geschickt und von da sind sie dann mit der Borgkönigin zusammen in der Zeit zurückgekehrt.
Ja, weil, nee, er hat irgendwas 2024 verändert. Da hatte er doch noch die Macht und dadurch ist diese Parallelwelt entstanden. Deswegen müssen sie in das Jahr 2024 reisen, um dort das, was verändert wurde, nicht zu verändern oder zu entändern.
Naja, weiß ich.
Ja, ich bin gespannt, was sie uns dann vorsetzen am Ende. Noch machen sie so immer wieder neue Fässchen auf, vergessen aber auch alte Fässchen, die dann da rumliegen, nämlich Sung spielt irgendwie gar keine Rolle. Er wird so im Nebensatz erwähnt, aber...
Was ist der Nebensatz?
Picard erwähnt es irgendwie mit Sung, dass er sich mit Q zusammengetan hat oder so.
Okay. Ja.
So ein Halbsatz.
Taucht auf jeden Fall nicht mehr auf. Also auch die, was da bei ihm zu Hause passiert mit seiner Tochter, ja, ist weg erstmal.
Ja.
Ja, wollen wir noch auf diesen ganzen Quatsch eingehen, der nebenbei gelaufen ist? Also ja. Über Jurati Königin haben wir uns unterhalten. Ich glaube, da ist nicht mehr zu sagen. Also Borgkönigin ja, hat nö. Übernommen und ist weiter dabei, ihre Macht auszubauen. Oder versucht zumindest jetzt irgendwie sich was aufzubauen.
Ja, noch hat sie keine Nanobots, aber das heißt, es gibt noch eine Chance, sie aufzuhalten. Und Seven und Ruffy sind unterwegs.
Ja, wo ich die ganze Zeit drüber nachdenke, also sie hat wenigstens eine kleine Anzahl an Nanobots in Jurati injiziert ist das Wort. Hat sie das wohl? Können wir davon jetzt ausgehen? Oder sprechen sie darüber?
Wahrscheinlich, ja.
Weil, wie vermehren die sich? Das
durch Endorphine, ganz klar.
Okay.
Das wurde uns so erzählt.
Weil die, naja, man hat die ja in anderen Folgen immer gesehen, die haben halt dann andere Zellen übernommen und haben halt dadurch die Kontrolle über den Körper dann auch irgendwann gehabt. Und dann wurden halt technische, mechanische Gerätschaften hinzugefügt. Also dann wurde der Arm abgenommen und es wurde ein Roboterarm angebaut, sodass sie ja letzten Endes quasi so Cyborgs sind.
Mhm.
Aber das ist ja jetzt mit einem rein humanoiden Körper, es ist ja irgendwie schwer möglich. Also sie haben ja immer nur den ersten Schritt geschafft, wenn sie jemanden assimilieren, also sie injizieren diese Nanobots und die übernehmen Teile der Funktion. Also die Assimilation findet ja auch nicht immer sofort statt. Also wenn da jemand assimiliert wurde, das sehen wir in First Contact, glaube ich, ziemlich deutlich, dann helfen Sie mir, Picard. Also man merkt schon noch was. Ja, und bis dann halt die Assimilation so ganz vollzogen ist. Und sie wird immer vollzogen, dadurch, dass halt technische Gerätschaften eingebaut werden.
Naja, ja, nein. Also in Voyager sehen wir, wie sich diese Nanobots an Blutplättchen zum Beispiel anheften und sich dann diesen Mechanismus der Blutvermehrung im Körper zunutze machen, um sich halt im ganzen System, das sieht man dann halt die grauen Adern,
ja,
um sich zu verbreiten.
Mhm.
Dass sie dann Teile vom Körper abnehmen, ist eher zur Verbesserung der speziell für ihre Aufgaben halt Werkzeuge erhalten, weil die Finger nicht gut genug sind, und dann werden ihnen halt Teile des Körpers abgenommen und ersetzt, die nicht effektiv genug sind. Aber die Assimilation ist da bereits abgeschlossen. Das ist dann halt nur noch ein Umbau zu Spezialdrohnen.
Okay.
So habe ich das jetzt immer verstanden. Und momentan gibt es halt diese Nanobots, aber die sind noch nicht genug, um wahrscheinlich diese Blutplättchen-Greifer zu herstellen und können bislang nur andere Technik übernehmen oder als Verlängerung des Körpers dienen.
Naja.
Ja. Sie erfinden da halt ein bisschen was Neues zu und haben so eine grobe Vorstellung, wie das funktioniert, aber ja, sie brauchen noch mehr, um Leute zu gefährden. So habe ich das verstanden.
Ja, okay.
Ja. Seven und Ruffy besprechen noch ihre Beziehung, aber kommt auch nichts bei raus.
Nee, und das machen sie auf so dämliche Meta-Art und Weise. Also sie sprechen erst kurz darüber, was gerade passiert ist, wer mit wem rumgeknutscht hat. Und Ruffy erzählt dann einen von, ja, aber das ist ja gar nicht so spannend. Das, was wir haben hier, ist ja viel spannender. Wir sind hier A-Plot und die anderen sind B-Plot. Und ich dachte so, was? Nein, halt's Maul. Das ist überhaupt nicht interessant, was bei euch passiert, weil es wird überhaupt nichts gezeigt von dem, was bei euch passiert. Das hat mich überhaupt nicht mitgenommen. Also,
nee.
Das war ja in der ersten Staffel schon mit einmal aufgedrückt, so, oh, die halten jetzt Händchen. Okay, die könnten ein Paar sein. Aber warum zeigen sie uns das? Ja, vielleicht, weil sie einfach nur Diversität irgendwie zeigen wollen. Weil von beiden, also Ruffy kannte man vorher nicht und Seven, naja gut, hat sich noch gefunden. Ist okay, dass sie dafür alle offen ist.
Ja.
Aber diese Beziehung haben sie uns nur so ein bisschen von erzählt, dass sie jetzt ein Paar waren und dass Seven aber für sich unterwegs war und dass Ruffy da nicht so ganz zufrieden mit ist. Aber das war es dann auch, weil sie sind jetzt wieder zusammen unterwegs und man sieht nicht, dass sie irgendwie besonders gut zusammen funktionieren als Team, als Arbeitsteam, aber auch nicht als Paar, weil sie haben bislang auch als Paar noch nicht wirklich miteinander interagiert. Die
haben sich noch gar nicht geküsst, glaube ich.
Der muss ja auch nicht. Also.
Naja, also wenn wir sie jetzt, angeblich sind sie irgendwie 8 Monate lang zusammen und erzählen uns jetzt von ihren Pärchengeschichten und dass sie ja total liebevolle Beziehungen haben und dass sie eifersüchtig ist, haben wir auch gesehen, als sie in der Parallelwelt waren und ein Mann so. Ja. Und da müssen sie jetzt, wenn sie die Beziehung jetzt thematisieren, dann vielleicht auch mal Beziehungen, so sind das einfach zwei Arbeitskollegen, die zusammenarbeiten und vielleicht irgendwie noch nicht mal eine Chemie haben. Also nicht mal, also nicht nur erotisch, sondern auch gar kein, dass sie sich irgendwie ergänzen würden, ja, oder zusammen witzig
das
werden.
Meine ich, das stört mich halt viel mehr. Also dass sie keine körperliche Beziehung zeigen, das ist okay für mich, weil sie sind halt auch auf der Ebene vielleicht ein bisschen auseinander, aber dass sie halt sonst irgendwie gar nicht was gemeinsam haben oder zeigen. Ja, also man hat von den beiden keine Beziehung gesehen bisher. Also Seven versucht das mal kurz, als es da um den Tod von Elnor geht. Du musst darüber reden und du hast jemanden verloren. Lass mich dir helfen. Aber Ruffy lässt sich nicht helfen von ihr. Also das ist schon mal, da wäre ja eine Möglichkeit gewesen, dass sie irgendwie zusammen da irgendwie was machen, aber sie wollen sich diese Aufarbeitung scheinbar noch aufheben. Aber das ist halt eine vertane Chance, um da halt irgendwie Beziehung bei denen greifbar zu machen. Andere Sachen, als sie im Auto zusammensitzen, meckern sie sich auch eher an. Das ist zwar so ein bisschen angelegt wie ein Paar. Da vorne das Auto, ja, ich sehe das ja. Ja, wo sie uns einmal irgendwie Kommunikationsmodell darstellen in der Beziehung. Ja, aber mehr ist da halt auch irgendwie nicht, außer dass sie sich angiften zwischendurch. Und jetzt erzählt uns Ruffy, ja, aber das ist hier das, was eigentlich zählt. Das ist halt, also entweder meinen sie es absichtlich ironisch, also die Schreiber jetzt.
Ja.
Aber dann zieht das auch nicht, weil dann ist das halt so, ja, aber ihr seid schuld daran, dass das hier nicht läuft gerade. Da hättet ihr uns vorher mal was erzählen können.
Ja, irgendwie haben sie schreiben sie die Charaktere auch immer nur so, wie sie es gerade brauchen. Jetzt geht es um Beziehung, okay, jetzt müssen wir über die Beziehung reden. Jetzt machen sie es so ein bisschen ironisch, Meta-Ebene, wir sind der wahre Deal. Aber zum Beispiel Raffis Trauer um Elnor ist dann wieder komplett vergessen. Und auch, dass sie im Grunde total traurig und wütend sein müsste, dass die Borgkönigin tot ist, weil das war ihr Weg zurück einfach. Oder Agnes verloren gegangen ist. Sie müsste die Mega-Mission haben, ich muss jetzt Agnes suchen und überlegen, wie kriegen wir Truati, meine ich. Also
ich musste kurz nachdenken. Agnes? Ja. Ah, okay.
Ja, wie kriegen wir die wieder zurück, damit ich Elnor wieder bekommen kann? Das müsste ihr Fokus sein und nicht, ja, lass uns über unsere Beziehung reden und ich jage Seven hinterher, wie sie im Grunde den Fall löst. Den Fall des zerbrochenen Glases. Mit Beziehung hat jemand anders kein Problem, nämlich Rios. Der geht voll dran auf. Die haben sich 10 Minuten gesehen, kaum miteinander gesprochen, aber er ist in love, deeply in love.
Ja, er ist schwer beeindruckt.
Also, weiß gar nicht, ob er den Namen kennt.
Also, was natürlich so ein bisschen erklären würde, warum er jetzt darauf gepusht hat, dass Picard nicht das Biobett braucht, sondern eine Ärztin und dass er halt jemanden an der Hand hat, weil er einfach ein dämlicher Egoist ist und sie unbedingt wiedersehen wollte. Könnte natürlich eine einfache Erklärung sein. Er ist ja sowieso irgendwie so ein bisschen ein Zurschausteller. Also diese Sache mit der Zigarre, wo er da einen erzählt, also dass er die sowieso als Captain auf der Brücke irgendwie immer im Mund hatte, das ist ja so ein bisschen Poser-Gehabe. Bei der Feier macht das dann wieder, was er da irgendwie rumlabert mit, oh, es ist alles so echt und so diese Sinneswahrnehmung oder Eindrücke, es ist ja alles so rau und so cool. Und dann schnappt er sich die Ärztin mit ihrem Kind und lässt sich auf das Schiff beamen, nachdem er ihr vorher auch schon erzählt hat, ja, ich komme aus dem Weltall und so weiter. Und gibt dann megamäßig an mit, das ist mein Schiff hier. Was es technisch eigentlich gar nicht ist. Das ist das Schiff von Parallel Rios. Und das ist nicht dein Schiff. Das war in der Folge vorher, also in einer der vorigen Folgen, hat er das auch schon mal gesagt. Ich glaube, als sie die Königin anschließen an das System, sagt er auch, sei vorsichtig mit meinem Schiff. Aber es ist halt nicht sein Schiff. Es ist halt nur ein Parallelschiff. Ja, aber da muss er auch unbedingt einen Dicken raushängen lassen. Und hier, das ist, guck mal, ich bin Kapitän. Und ja, der Einzige, der cool reagiert, ist das Kind und sagt, ich muss alles anfassen.
Ja. Hier liegt noch so ein Schwanz rum und eine tote Wache. Cool. Ja. Ja, und dass er dann auch, also plötzlich hat er ganz neue Emotionen. Picard ist seine Vaterfigur. Wann haben wir das gesehen? Er möchte sein Sohn sein. Er liebt diese Frau offenbar so sehr, dass er sich verändern würde. Er würde vermutlich hier in dieser Zeit bleiben. Darauf spielt es hier so ein bisschen an. Ich möchte der Vater dieses Kindes werden. Da gucken dann nämlich beide das Kind dann an, wenn es um Vaterfiguren geht. Und finde ich ganz, also kam aus dem Nichts und also erst versucht das ja noch zu verbergen. Schick mir etwas, was ihn stabilisieren kann. Und im letzten Moment fällt ihm noch ein, bezüglich des Gehirns. Währenddessen läuft der Beamstrahl schon. Die verstehen ihn offenbar, was sein Problem ist. Das könnte ja auch irgendwas anderes Stabilisierendes sein. Herz.
Seitenlage.
Aktien. Ja, also jetzt wollen sie uns irgendwie rätseln lassen, wer bleibt nun in der Vergangenheit? Ist es Seven? Ist es, die sich so wohl fühlt in ihrem Menschenkörper? Ist es Rios, der eine Familie gründen wird? Nehmt sie die mit? Oh. Ja, sie versucht die Crew vielleicht so ein bisschen auseinanderzuschreiben. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, und dann endet die Folge.
Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass sie jemanden da lassen, sondern dann eben die Mutter mit dem Kind mitnehmen. Das
ja, was aber in diesen Sozialaspekt geht.
Star Trek
geht. Also,
auch gemacht, oder? Haben sie nicht die Frau mitgenommen?
Ja.
Weil die sich ja mit Wahlen auskennt. Und die Frau kennt sich als Ärztin mit dem kranken Picard aus.
Ja, auch nicht, aber...
Nein, natürlich nicht.
Sie hat ja eine Mission irgendwie und möchte den Leuten helfen. Das kann sie halt im 24. Jahrhundert nicht. Sondern dann muss Rios halt da bleiben. Und Rios war ja gutes Captain eines Schiffes, aber der Liebe geht er nach. Vielleicht, weil er so heißblütig ist als Helena. Keine Ahnung, was wir uns da versuchen zu erzählen. Auf jeden Fall auch wieder eine Referenz an Star Trek 4. Ich komme aus Chile, ich arbeite nur im Weltraum. Das sagt Kirk auch. Er kommt aus Ohio und arbeitet nur im Weltraum. Spannend, diese Referenzen.
Toll.
Ja, sie können auch das Kind ja nicht entführen. Irgendwie fände ich das komisch. Allerdings, wo kann das Kind mehr Schaden anrichten?
Ja.
Ja, okay. Auch eine wieder zerrissene Folge, die länger war, unterhaltsam mehr, zumindest teilweise, aber am Ende auch nichts erzählt hat. Also, Picard ist gefangen genommen, mit Q stimmt irgendwas nicht.
Ja, aber was man, also, da ist man jetzt auch nicht schlauer geworden, oder?
Was Q angeht. Auch diese Jurati-Sachen, da ist man jetzt auch nicht schlauer geworden, das wussten wir alle schon, jetzt wissen es die Leute auch, aber... Dafür hätte man das jetzt nicht unterbrechen müssen.
Das war Folge Nummer 7?
Ja.
Okay. Kommen noch 8, 9 und 10? Naja, mal gucken.
Ja, irgendwie müssen die Sungs ja auch nochmal wieder mit rein. Q, also der wird ja wahrscheinlich die Sungs weiter manipulieren, um irgendwas zu erreichen. Und Agnes muss zumindest teilaufgehalten werden oder muss erstmal bedrohlich werden. Bislang zertrümmert sie Scheiben und denke ich mir, das 24. Jahrhundert ist, ist noch nicht in Gefahr oder das 21.
Ja, aber sie hat ja auch eine Menge Vorsprung.
Ja.
Also fast die ganze Nacht, glaube ich, wenn ich das so richtig gedeutet habe. Und ja, was setzt Endorphine frei? Kann sich in Schuss setzen. Muss jetzt nur in den richtigen Stadtbereich gehen. Ja, ach, keine Ahnung. Irgendwie wird sie dann wahrscheinlich noch ein Kollektiv finden.
Ja, wie halten sie dann auf? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Also, ich finde es schade, dass die Crew halt schon wieder zerrissen ist und alle irgendwie was Eigenes machen. Die arbeiten halt nicht, einfach, die können offenbar nicht zusammenarbeiten. Wenn sie zusammenarbeiten, dann macht einer die Arbeit und der Rest pimmelt da nur rum. Und dann werden sie ständig wieder aufgeteilt, damit sie eigene kleine Storyfäden verfolgen können. Finde ich nicht so unterhaltsam. Ich würde sie dann doch schon im Ensemble sehen wollen.
Okay. Naja, also sind ja schon noch miteinander verbunden.
Ja, sie tauchen dann so alle drei Folgen, kommen sie immer wieder zusammen. Auch, dass sie jetzt die Gefangenenbefreiung wiederholen müssen. Also Picard wird sich wahrscheinlich selber befreien, indem er den Polizisten bequatscht. Ja, das ist irgendwie es ist kein richtiges Ende, aber es ist wie diese Folge, die hat auch kein richtiges Ende.
Wenn Star Trek 4 immer wieder referenziert wird, hat man da auch mal gesehen, dass die sich hin oder weg haben beamen lassen?
Chekhov.
Der als Russe war dann wahrscheinlich irgendwo nicht gerne gesehen, oder?
Ja, der ist ja auf das auf die Enterprise, das Nuklearkriegsschiff. Dann ist er runtergefallen, ist ins Krankenhaus gekommen. Aber nee, dürfte nicht passen. Eher Enterprise. In Enterprise gibt es...
Ja, aber das wäre ja weit.
Doch, ja, aber da gibt es Folgen, wo Vulkanier im 21. Jahrhundert abstürzen oder in den 60ern.
Na, ich glaube, die sind da schon mit Absicht. Also erinnere ich mich zumindest an Folgen, dass sie da mit Absicht unter den Menschen leben, um sie da noch besser kennenzulernen. Ich glaube, ein Vulkanier ist sogar da geblieben, weil er sich verliebt hat tatsächlich auch in den Menschen. Ja, es kann auch sein, dass sie da so ein bisschen gestrandet waren. Aber das hat ja auch kaum einer gesehen. Also ich glaube nicht, dass sie das irgendwie jetzt nochmal referenzieren würden, wo sie schon die ganze Zeit bei Star Trek 4 sind. Mein Gedanke war halt, dass eben diese FBI-Agenten nicht so ganz wirklich FBI sind, sondern eher irgendwie eine Untersektion und dass sie quasi darauf gewartet haben, dass mal wieder jemand vorbeikommt, der sowas kann. Mhm. Und deswegen Technologie aus dem 24. oder aus einem anderen Jahrhundert haben wollen oder ja, eben einfach da neugierig sind. Dass die grundsätzlich aber vielleicht von Zeitreisen wissen.
Also es gibt, also ich habe mir versucht, diese Creek-Folge mal jetzt anzulesen. Ich weiß das Lehr leider nicht. Vier Vulkanier gucken sich Sputnik an und leben dann auf der Erde. Und einer bleibt sogar da. Mhm. 1957 ist das. So, das spielt jetzt 1957. Mal gucken. Das spielt jetzt 2024. 63, 83, 87 Jahre. Okay, da kann jetzt auch niemand ernsthaft noch leben, der das gesehen hat. Gut, sie waren jetzt, dann waren sie ja jetzt noch 20 Jahre. Was sind dann auch? Ja, irgendwie in den 70ern, das ist, glaube ich, nicht. Ja. Aber da könnte ich mir eher vorstellen, dass es da eine Verbindung gibt.
Wo zwischen?
Zwischen Enterprise.
Ja, ist da jemand gegen dieses Schiff gerannt? War das nicht auch so?
Ja, ein Jogger.
Haben sie da nicht irgendwie die Platten eingesetzt, was man sehen konnte? Und dass Scotty da irgendwie aus dem Schiff oben rausguckte? Aber halt, also man hat das Schiff nicht gesehen, man hat nur Scotty irgendwie ein bisschen weiter oben gesehen.
Nee, hab da irgendwie keine Änderung.
Bilder vor Augen. Wie gesagt, das ist halt irgendwie, meine Vermutung wäre jetzt, dass es halt nicht genau benannt mit dem FBI, sondern wie gesagt, quasi Sektion 31 des FBI.
Mhm. Ja, es schien, also, aber dafür war der Charakter zu sehr im Vordergrund. Vielleicht ist das auch einfach ein Einzelgänger, der in der Vergangenheit Kontakt hatte mit Kirk oder den Vulkaniern oder anderen Aliens und nun nach Aliens immer sucht. Mhm. Aber ja. Gut, das werden wir dann nächste Folge erfahren, denn es muss ja irgendwie weitergehen. Ich hoffe einfach nur darauf, dass sie jetzt uns mal ein bisschen mehr erzählen, ein bisschen mehr Futter geben. Ich möchte nicht noch einen neuen Handlungsstrang aufmachen. Ich möchte, dass mal alte abgeschlossen werden. Ich sehe das, also vielleicht haben sie es ja auch direkt als Zwei-Staffeln-Serie angelegt. Und das wird gar nichts wird aufgelöst, sondern das kommt dann in der nächsten Staffel, wird das dann erst besprochen. Was ich aber, dann ist das nur Filler gewesen. Also müssen ja auf jeden Fall wieder in die Gegenwart zurückkommen. Das mit der Borgkönigin wird sich dann wahrscheinlich nicht auflösen, was sie will, aber. Oder sie heilen Q irgendwie und dadurch hat Q wieder seine Macht und kann alles wieder so machen als und schenkt jedem noch die Liebe seines Lebens. Ja, und macht alle glücklich. Aus Dank. Keine Ahnung. Aber das werden wir sehen in der nächsten Folge. Viereckige Augen.
Nee, da werden wir das besprechen. Sehen tun wir das bei PK.
Ja, vielen Dank.
Ich will da sehr gerne klugscheißen.
Ja. Bis dahin dann, ne?
Ja, wir hören uns. Folgt uns überall, wo man folgen kann.
Bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Bis dann. Ciao.
Wiederhören.